Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Seriensprechzimmer. Wir reden heute über die neue Sci-Fi-Serie Tender Hearts, die seit dem 6. April auf Sky läuft und haben dafür eigens die Regisseurin Pola Beck eingeladen. Ich sage es mal in der Sprache der Serie: Welcome to the show, Pola. It's nice to have you. Pola,
Thank you so much.
Pola, warum so viel Englisch in der Zukunft? Das ist ja schon fast bilingual, was da passiert.
Ja, also das muss man natürlich die Autorin Evalia Reinegger fragen. Die hat ja die Bücher geschrieben, aber natürlich hat sie sich dabei was gedacht, dass eben Anglizismen in der Zukunft ja noch mehr zunehmen und ja jetzt auch, sag ich mal, die Generation von ja, Anfang 20-Jährigen ja viel mehr Anglizismen benutzt als auch noch meine Generation. Also ich bin jetzt 40. Genau, und dass das sich natürlich die Sprache, die, ne, das wird sich nicht verändern, die werden immer noch so sprechen, wenn sie älter sind und in 15, 20 Jahren, und das kommt ja auch nach, und diese ganz durch die ganze Globalisierung und so, ja, das wird nicht weniger, auch wenn es etwas befremdlich ist. Also lustigerweise haben wir auch ganz oft so Begriffe gegoogelt und nachgeguckt, weil die Eva da auch wirklich, also spitzfindig war in der Wortfindung. Manchmal hat sie sich Sachen auch ausgedacht, die es natürlich gar nicht gibt. Also Wörter, die halt irgendwie in der Zukunft dann zum Beispiel sagen, die Kids sagen immer Show, wie super oder cool oder dieser, genau. Und das ist halt auch ganz witzig, dass es so ein, ja, so ein kleines Wort gibt, was dann zwei, dreimal vorkommt, was so das neue Modewort ist in 15, 20 Jahren.
Ich liebe das auch total bei anderen Serien. Bei Battlestar Galactica wurde das ganz oft gemacht. Ne? So, dann war es halt What the Frack und so. Oder so Say We All. So ganz tolle Begriffe, die man sozusagen hinterher als Fan dann auch genutzt hat. Kannst du für alle, die nicht wissen, worum es in Tender Hearts geht, uns ganz kurz eine kleine Zusammenfassung geben, damit wir so in etwa uns das vorstellen können?
Genau, also es ist eine Female Sci-Fi, eine Dramedy. Es geht um einen Mila, sie ist Anfang 40. Sie hat so ein bisschen schlechte Erfahrungen mit Dates gemacht, hat ja, ihr Ex-Freund, mit dem sie 10 Jahre zusammen war, der hat sie hart geghostet. Sie hat eigentlich so ein gebrochenes Herz, und sie nimmt dann so ihr Glück selbst in die Hand, als sie in einer Werbung für Love Droids, also männliche Androiden, den Friendly Bo entdeckt, und sie abonniert den als sozusagen Liebespartner. Und zu Beginn ist es eigentlich erst eine Neugierde, und sie hat Lust, was auszuprobieren, auch vielleicht nicht verletzt, ja, verletzt zu werden. Naja, und dann, wie es dann halt so kommt, dann denkt sie erstmal nicht an Liebe, aber irgendwie in der Laufe der Geschichte entwickelt sie Gefühle für ihn und ja, kämpft dann auch um Toleranz für eine Beziehung mit einer Maschine. Denn da kommt ihr sozusagen von dem Freundeskreis und Familie nicht nur, die kommen dann nicht nur mit offenen Armen auf sie zu, sondern da kommt auch ganz schön Gegenwehr. Und ja, das ist eine Serie über die Liebe. Auch in verschiedenen Formen in der Zukunft, und eine sehr unterhaltsame Serie, die auch bestimmte Thematiken und Zukunftsthemen auslotet.
Kannst du uns erzählen, wie du als Regisseurin involviert warst in der Entstehung? Also, wann bist du zu diesem Projekt gestoßen und wie, was hat dich fasziniert daran?
Also, ich bin dazu gestoßen, als, ich glaube, so das Drehbuch für die erste Fassung war so gerade da, und es gab Treatments und einen Pitch, und ich bin klassisch in einem Regie-Casting gewesen, und dann habe ich das Projekt bekommen. Und was mich fasziniert hat, waren mehrere Sachen. Also einmal natürlich ist es schon so, wenn man ein Projekt angeboten bekommt, was in der Zukunft spielt, also Near Future, ist es erstmal super reizvoll, weil man, also ich auch, ich meine, ich habe einen 8-jährigen Sohn, ich finde es total spannend, die ganzen Zukunftsthemen, umweltpolitische Themen, das beschäftigt mich jeden Tag. Und auch mein Sohn, in welcher Welt wird der leben? Und dann kann man ja eben als Filmemacherin wirklich loslegen mit so einer Art Worldbuilding, und sich wirklich ausdenken, wie möchte ich, dass diese Welt aussieht, wie soll meine Serie sich anfühlen. Und ich habe mich ja dann eher für so einen warmeren, utopischen Ansatz entschieden, der auch zu dem Genre und auch natürlich zu einer Liebesgeschichte und auch so dem Zwischenmenschlichen, wo der Fokus ja auch drauf liegt, passt. Und das andere war aber natürlich auch das KI-Thema. Also ich meine, es ist einfach total faszinierend. Ich meine, wie jetzt gerade ist es ja wirklich auch durch ChatGPT, also nochmal in aller Munde, aber auch vor 1,5 Jahren war es auch schon so, dass ich dachte, wow, also wir werden uns noch umgucken, wie schnell diese Entwicklung sein wird. Und der Schritt von der, sage ich jetzt mal, Computer-KI zu dann eben einer menschlichen Form ist ja gar nicht mehr so weit. Und ich fand es dann schon interessant zu gucken, okay, wie kann ich eine Liebesgeschichte zwischen einem Androiden und einer Frau, Anfang 40, wirklich also berührend auch inszenieren, also so, dass man auch wirklich mal überlegt, was bedeutet es wirklich, zusammen zu sein mit jemand, der eigentlich ein Computer ist und was bringt es für eine Beziehung mit sich, und das mal wirklich ernst zu nehmen und alle Themen auch auszuloten. Und ich fand es halt so interessant, dass es halt dann, und das hat mich so interessiert, ganz viele Parallelen zu einer ganz normalen Beziehung gibt, weil man ja auch viel Projektionen sozusagen betreibt. Und ich fand halt auch schön, mal zu überlegen, ja, wenn man sich dann aber richtig verliebt, also kann man denn eine Seelenverwandtschaft mit einem Roboter haben? So, also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto weniger abstrakter wurde das Ganze. Und das fand ich irgendwie einfach reizvoll, weil das ist so natürlich beim Filmemachen immer gut, dass man erstmal vielleicht noch keine Antwort hat sofort auf alles, sondern dass man dann auch forscht. Und das macht einfach Sp oder hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und deshalb wollte ich das Projekt auch machen.
Wo habt ihr denn gedreht?
In Berlin. Also wir haben wollten erst in München drehen und dann aus produktionellen Gründen sind wir nach Berlin gezogen. Auch ein Grund war auch, weil Friederike Kempter hat ein kleines Baby gehabt während des Drehs und die hat auch immer ihr Baby mitgenommen und noch gestillt am Set. Und da war ganz klar, dass sie es auf keinen Fall in München machen kann. Und das war in Berlin gar nicht so leicht. Also natürlich in 15, 20 Jahren wird sich nicht die ganze Stadt verändern und auch Altbauten werden noch stehen. Und, aber es war schon mitten hart in Corona-Zeiten auch durchaus anspruchsvoll, viel, so Locations zu finden, wo man eben ja vor allem auch keine Autos sieht. Also du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Tarnnetze wir auf irgendwelche Autos geworfen haben, weil wir ja in dieser Welt erzählen wollen, dass keine Verbrenner mehr in der Innenstadt fahren, sondern nur noch so Elektro selbstfahrende Shared Cars. Und das hat, also war auf jeden Fall, glaube ich, einer der großen, großen Herausforderungen, ohne so wahnsinnig viel Geld, also war jetzt auch kein Riesenbudget, dann auch so eine Stadt ohne Autos zu erzählen.
Ich
Ja,
hatte auch gedacht,
aber.
ich hab Berlin ein bisschen erkannt. Ich dachte, so Regierungsviertel oder so hattet ihr so, klar, so ein bisschen cleanere Settings, ne? Wenn ich das nicht
Ja.
falsch gesehen habe.
Also unterschiedlich. Wir waren auch am Potsdamer Platz. Und wir haben ja im Hamburger Bahnhof haben wir was auch ein tolles Setting gefunden, wo tatsächlich auch keine Autos fahren, wo dann nur Lieferanten in dieses kleine Viertel reinkommen. Also es gibt sozusagen wie so kleine Oasen, wo es schon so zukunftsmäßiger auch ist in Berlin. So ein bisschen abgeschirmter oder Möckernbrücke, da gibt es auch, da haben wir erzählt, da ist sozusagen, wenn Mila aus ihrem Hochhaus rausläuft, da ist so eine geschlossene Community, wo auch keine Autos fahren. Ja, genau. Und wir haben ja sehr viele Fahrräder und Lastenfahrräder und E-Bikes und so geliehen und mit ganz vielen Anbietern zusammengearbeitet, dass die immer schön durchs Bild fahren.
Mir ist auch aufgefallen, dass ihr nicht immer so viel von der Zukunft zeigt. Also oft ist so die Außenwelt auch geblurrt. Und futuristisch wird mir auch ganz oft nur so in engen Raum erzählt. War das ein gewählt stilistisches Mittel oder habe ich das irgendwie falsch empfunden?
Naja, also es gibt ja mehrere Gründe, warum man auch sich bei, also so, sag ich mal, futuristischen Settings ja, auch einschränken muss, wenn man ein bestimmtes Budget hat. Also
Klar.
wenn man jetzt ein Set Extensions macht, wo wirklich der ganze Hintergrund ausgetauscht wird, dann ist es wahnsinnig teuer, weil eben auch alles, muss natürlich auch hergestellt werden und gezeichnet und am Computer umgesetzt und so. Also es war einerseits eine Budgetfrage natürlich, zu sagen, wir haben hier eine Serie, die sich auch konzentriert auf eine Liebesgeschichte und die Zukunft, die wir erzählen, spielt in der Geschichte zwar eine Rolle, aber nicht die Hauptrolle. Also natürlich ist dann auch wichtig, dass in den Wohnungen irgendwie oder auch wo Mila lebt, ihr Apartment, dass bestimmte Dinge anders sind und dass man die Zukunft auch glaubt. Aber das war schon eine sehr bewusste Entscheidung. Wir haben relativ also viel versucht, ohne eben so krasse Greenscreens zu arbeiten, und auch viele Sachen einfach so in Camera zu lösen. Genau, aber dennoch waren es am Ende 500 VFX-Shots. Also es waren
Wow.
wahnsinnig viel Arbeit. Und natürlich, ja, also ich sag mal so, wenn man das fünffache Budget hätte, hätte man noch ganz andere Sachen machen können. Aber ich glaube auch nicht, dass die Serie das wirklich gebraucht hat, um das Gefühl zu erzeugen, was sie erzeugen sollte. So. Aber das kann jeder ja für sich selber entscheiden.
Absolut.
Und wenn eine krasse Science-Fiction-Serie sehen will und denkt so, okay, Tenderhearts ist jetzt irgendwie super Future Science, das ist ja auch nicht die Story. Also,
Ja,
genau.
Worldbuilding kann ja auch im Kopf stattfinden, ne? Also, dass man einfach sagt, das ist die Welt, die ihr darstellt und ich glaube sie oder ich glaube sie nicht, ne? So, muss ja nicht immer alles eins zu eins gesehen werden. Gibt es denn da Serien oder Filme, die dich für Tenderhearts jetzt inspiriert haben? Weil ich hatte schon manchmal so ein bisschen Black Mirror in Friendly sozusagen
Also Black Mirror habe
gefühlt.
ich gar nicht gesehen.
Ah.
Das war tatsächlich überhaupt kein Vorbild. Das würde ich mir aber jetzt mal angucken. Nee, das ist lustig. Ich habe mir ganz andere Sachen angeguckt. Also was auf jeden Fall ein Vorbild war Her. Und auch weil es so einen Witz hat und so eine Melancholie auch. Und das hat mich irgendwie gereizt, dass es so ein bisschen so ein melancholisches Grundgefühl gibt, auch in der Serie. Ja, es gibt ja so eine schwedische Serie, die auch nochmal, wo auch nochmal ein
Humans.
Remake gemacht wird. Humans, die haben wir uns auch angeguckt. Einfach gar nicht so sehr von der Machart, sondern mehr so geguckt, wie sehen die Androiden aus, wie wollen wir das machen, wie ist das Make-up der Androiden, also so auch nochmal so zu gucken, wie funktioniert das in der Kamera, wie stark wollen wir überhaupt das so spürbar machen, sollen die Androiden nicht einfach wahnsinnig menschlich sein und brauchen die überhaupt so viel krasse Effekte, ne? Oder irgendwelche leuchtenden Augen, haben wir jetzt auch uns dagegen entschieden, weil es soll ja auch eine Illusion sein, dass sie eben einfach echte Menschen sind, sonst würde man ja immer wieder daran erinnert werden, dass sie Roboter sind und das ist natürlich dann auch schwierig, vielleicht eine Beziehung zu führen. Und auch die Klappe im Rücken von Bo, wo ja dann sein ganzes Essen und Trinken reinfällt in den Biobeutel. Auch da haben wir diskutiert, weil natürlich kannst du so ein Inneres von so einem Androiden super fancy machen und es kann krass leuchten und so, aber es ist halt auch ein bisschen das, was man erwartet und was man so kennt, also was unsere Sehgewohnheiten sind. Der Roboter, der muss von innen irgendwie krass, ja, fancy und Hightech aussehen und die Idee war aber schon, dass es eben alles so ein bisschen mehr so auf Naturmaterialien und so Rückbesinnung und alles so sehr natürlich ist. Und gerade auch bei ihm, dass man jetzt nicht so stark daran erinnert wird, dass er einfach eine Maschine ist, wenn man dem jeden Tag sein Beutel wechseln muss. Oder wie Anja, die Schwester von Mila, ja sagt, dem Tamagotchi seine Windeln wechseln. Ja.
Ola, ist es schlimm, dass mir von allen Figuren der Serie der Android Bo am sympathischsten war? Oder habt ihr es sogar darauf abgesehen?
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also der Matthieu Ulrich, der den Bo spielt, der ist ja wirklich, also das war ja seine erste große Hauptrolle und der spielt das wirklich so hinreißend. Und das war schon auch die Idee, dass er, weil er ja auch so was Kindliches hat, einfach wirklich eine krasse, also dass man schon als Zuschauerin so mit ihm wirklich bondet.
Voll.
Und er eben nicht dieses Bedrohliche hat, im Gegenteil. Und was mir schon aber auch wichtig ist, also für mich ist modernes Erzählen auch von Frauenfiguren und so, mir ist schon immer auch wichtig, dass Figuren edgy sind und dass man sich so ein bisschen an denen reibt und dass man nicht immer sagt, oh, die sind alle nur toll und süß und lieb und so. Und also das ist schon auch so ein bisschen mein Wunsch oder meine Inszenierung, dass ich das Gefühl habe, ich möchte nicht so alles immer so gefällig machen in dem Sinne. Und natürlich spiegelt sich aber auch in der Beziehung zum Beispiel von Mila und Bo, also da spiegelt sich ja auch so ein bisschen was wider, weil sie ist ja sehr wankelmütig
Sehr.
und genau, und sie behandelt ihn manchmal ja auch echt nicht gut. Und also ich fand das halt total cool, dass es eine Figur ist, die Mila, die so auch einfach so Launen hat, so und so wie Menschen halt auch sind, so, ne? Und er ist aber wie so ein, sag mal, er hält es so, also ich finde es auch schön, weil er im Prinzip in der Beziehung eben auch genau das macht. Er lässt ihr dann so Raum und er sie wird auch ruhiger mit ihm und genau das passiert ja auch oft in Beziehungen, wenn die eine Person so sehr extrovertiert ist und sehr unstet und die andere Person eher ruhig und down to earth, dass dann auch beide sich so gegenseitig befruchten. Also sie fordert von ihm sozusagen ein, dass er eigenständiger wird, dass er auch mal widerspricht, dass er eigentlich auch was tut, was ihr nicht gefällt, und dann macht er das, und andersrum genauso. Sie wird eher mehr so grounded durch ihn, und das ist ja auch der Grund, warum sie sich verliebt, dann, weil er ihr einfach wirklich auch gut tut, so.
Ich hatte auch das Gefühl, dass er vielleicht auch tatsächlich deswegen wachsen konnte als Android, weil sie so widersprüchlich war, dass er gar
Ja.
nichts anderes machen konnte, als irgendwie selber über sich hinauszuwachsen. Ne?
Ja.
Die interessante Frage, die sich für mich gestellt hat, ist, kann man Liebe wirklich auch so technisieren? Kann man den perfekten Partner kreieren? Und auch sind Androiden tatsächlich, also Beziehungen mit Androiden unsere Zukunft, ja? Ist das auch was, was ihr gerne aufwerfen wolltet, oder warum die Verpackung in als Romcom?
Also auch das ist natürlich eine Frage, die an die Autorin eigentlich geht, die sich ja die Geschichte ausgedacht hat. Und natürlich ist schon die Idee, mal sozusagen wirklich durchzuspielen, was bedeutet das, eine Beziehung mit einer Maschine zu haben und all die ganzen auch vielleicht ein bisschen philosophischeren Fragen, die dann da mitschwingen. Auf jeden Fall, das war schon das Grundthema oder die Grundidee, in 8 Folgen da auch wirklich durch verschiedene Stadien einer Beziehung zu gehen und auch natürlich die ganze Überwachung, die durch Tenderhearts der Firma auch sozusagen auch Milan zum Teil ein bisschen kaputt macht eben und dass das kapitalistische System dahinter eigentlich auch einfach fragwürdig ist sozusagen. Und ich glaube, so diese ganzen Fragen, also das sind ja, also ich sag jetzt mal, also es gibt ja schon Androiden, die auch eingesetzt werden in Krankenhäusern für Kinder oder es gibt so Therapie, ja, Puppen, die auch Menschen helfen sollen, wieder sozialer zu werden, die dann wirklich schon auch mit Menschen leben für ein paar Wochen. Aber die sind natürlich alle irgendwie gefühlt, wenn man die mit einem Bo vergleicht, in der Kinderstube.
Ja.
Und ich glaube, dass sozusagen aber der Schritt, und das ist schon auch genau das, was wir so ein bisschen in dieser Idee der Serie hatten, dieser Schritt von, es kommt einem jetzt noch sehr abstrakt vor und man lächelt vielleicht darüber, zu, was bedeutet das dann aber wirklich? Und das wird es sehr wahrscheinlich geben, dass man das mal durchspielt. Und es dreht ja sozusagen auch, also was, glaube ich, Eva auch wichtig war, ist, dass sie sehr viele typische sozusagen Sachen umgedreht hat, ne? Also sozusagen die Frau, die sich den Mann aussucht, und auch natürlich so ein bisschen die Antagonistin, die dann eigentlich eine feministische Idee sozusagen, Lovejoys an Männer und Frauen zu vermieten, die dann aber eigentlich auch, sage ich mal, eine Person ist, die am Ende ja auch an Geld interessiert ist und an Fame. Und dass ich mochte sozusagen auch ja so ein bisschen diese Umdrehung, dass es eben, dass es die Frauen sind, die Sachen so in die Hand nehmen und so für ihr Glück sorgen. Und genau, und das in einer Romantic Comedy, oder es ist ja auch in den späteren Folgen eher eine Dramedy, ist halt, also ich würde sagen, es soll halt einfach auch eine unterhaltsame Serie sein. Also sonst hätte man eben Drama machen müssen. Und ich glaube, daran hatte Eva gar kein Interesse, weil es eben auch so viele absurde Situationen mit sich bringt. Und das in einer Rom-Com quasi mal sozusagen durchzuspielen, ist halt auch, es macht auch einfach Spaß. So, ja.
Ich habe tatsächlich auch ein paar Mal so an diese Love-Scammer gedacht, weißt du, die irgendwie per WhatsApp oder so die Frauen in sich verliebt machen, weil sie die mit so krass viel Aufmerksamkeit erstmal überfüttern, bis sie dann
Ja.
halt irgendwann mal fast so wirklich in diesem Wahn sind und dann nehmen sie sie aus wie Weihnachtsgänse. Und so ähnliches Prinzip ist das ja mit Tenderhearts, dieser Firma, ne? Also im Grunde versuchen sie die Frauen oder ich weiß, vermutlich nehmen auch ein paar Männer, weiß ich jetzt nicht, man hat meistens nur weibliche Kundinnen gesehen und wenn die dann sich verlieben, werden die ausgenommen, ne? Das ist schon irgendwie das Prinzip.
Ja, also ich glaube, die Idee ist natürlich, konstant Geld zu verdienen. Und die Firma ist ja, also man darf jetzt hier, das darf man natürlich nicht spoilern, aber es gibt ja so einen Punkt, wo Mila etwas tut mit Bo, was echt grenzwertig ist. Und der Firma ist es aber egal, weil es geht darum, dass sie weiter zahlt. Also die. Und was sie aber propagieren, ist, dass sie sagen, ja, respektvoller Umgang, und so weiter, Transparency und so. Aber eigentlich geht es um das Abo. Also es ist sozusagen, ja, es geht um einen konstanten Geldfluss sozusagen, damit sie planen können und weiter. Und das ist halt sehr kapitalistisch so, ne? Und was sozusagen, wer dabei drauf geht, sozusagen gefühlt, ein Android oder auch eine Kundin oder ein Kunde, ich sag jetzt mal so überspitzt, ja, das ist dann, wie sagt man, Kollateralschaden oder so. Also
Ja.
das gehört dann so ein bisschen dazu.
Dazu,
Und
ja.
das ist schon eigentlich, das ist einfach mega perfide. Also wenn man das halt so durchspielt, ne? Dass das, also dass sozusagen dieses Prinzip, ich gebe dir Liebe, naja, was du draus machst, ist dein Ding. Und wenn es dir schlecht geht, da
Was
können wir nichts
soll's?
dafür. So. Ja.
Übrigens, ich habe vor kurzem die Serie 1923 gesehen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es ist eine Western-Serie mit Harrison Ford und Helen Mirren. Da habe ich erfahren, dass am Anfang die Stromgesellschaften Kühlschränke und Waschmaschinen nur vermietet haben, aus dem gleichen Prinzip. Also, sie haben ein Abo draus
Aha.
gemacht. Du durftest die gar nicht besitzen, damit da immer st ständig ein Geldfluss ist. Also, hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Also, gar nicht so
Aha.
unfair. Genau, lass uns doch mal ganz kurz reden. Das hast du auch schon angesprochen. Milas Umfeld auf Bo, ja, wie die reagieren. Weder ihr bester Freund Toni, der eigentlich wirklich so eines der coolsten Figuren drin ist, ja, aber noch die Schwester, noch ihre Mutter reagieren so, wie sie es sich erhofft hätte. Und da habe ich mich gefragt, also wie begegnen wir Menschen und selbst wenn diese Menschen sozusagen ein bisschen diverser oder anders sind oder in diesem Fall halt auf künstliche Intelligenz und ja, Roboter-Sachen basieren. Da steckt schon eine kleine Gesellschaftskritik dahinter, die ihr gemacht habt mit der Serie, ne?
Ja, genau. Also die Idee war ja so ein bisschen, dass Bo so ein bisschen der andere ist, der Fremde, ne? Also so auch ein bisschen schon die Idee, dass er dann eben auch nicht nur Toleranz erfährt und dass man, wenn er jetzt kein Roboter wäre, man könnte auch einfach sagen, sie bringt jemand mit, der nicht reinpasst. Und da kann man natürlich sich allerlei Sachen zu denken, was, ne, was auch jetzt unsere heutige Gesellschaft oder Rassismus oder was auch immer Toleranz im weitesten Sinne, ne, oder eben Nicht-Toleranz angeht. Und das war schon so ein bisschen so wie so eine Parabel. Also, weißt du, wie so, dass man so guckt und denkt, ja, okay, ein ganz klarer Fall, dass es auch darum geht, dass natürlich so woke Menschen wie Toni in der Serie durchaus Toleranz propagieren, aber dann nicht wirklich leben. So, ne?
Ja.
Und ja.
Pola, mir brennt eine Frage unter den Fingernägeln, aber ich weiß, du hast ja es nicht geschrieben. Aber glaubst du denn, dass Eva was gegen Hunde hat? Ich bin nämlich eine Hundehalterin und ich habe irgendwie gedacht, so, ich frage mich, ob derjenige, der das geschrieben hat, eher doch ein Katzenmensch ist oder nicht so ein Hundefan.
Also ich kann Sie es mal fragen. Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich habe, wir haben irgendwann mal, als wir angefangen haben, die Tiere sozusagen zusammen so in der Vorproduktion zu suchen, man muss ja dann auch Filmtiere nehmen, fiel uns dann plötzlich auf, oh mein Gott, wir haben so viele Hunde in dieser Serie, was ist denn los? Und das war uns im Drehbuch ehrlich gesagt gar nicht bewusst, weil sich dann so über die Folgen verteilt. Aber wenn man dann natürlich plötzlich 5 oder 6 Hunde und die müssen alle unterschiedliche, ja, Qualitäten haben. Und also ich glaube nicht, dass sie was gegen Hunde hat, jetzt würde ich mal so sagen. Aber es war total interessant, weil also mit Tieren zu arbeiten kann ja auch schrecklich sein. Ne?
Ja.
Bei der Serie hat das aber alles total super geklappt. Und wir hatten auch einen Hund, der hatte da seinen letzten Drehtag, der ist dann danach in Rente gegangen.
War das der am Schluss, der über die Felder
Ja, der mit den großen
Oh,
Schlappohren,
süß, ja.
der hatte seinen letzten Drehtag und es wurde dann noch gebührlich gefeiert.
Ja,
Ja.
meine Hündin wäre nicht so spaßig, mit ihr zu drehen. Die ist ja niedlich, aber die hört nicht so hundertprozentig. Ich habe nur gedacht, weil
Ja.
ich auch immer mich als Mama bei ihr betitel, dachte ich, ein bisschen musste ich lachen. Das war übrigens, da ist mir die ganze Familie von Mila sehr, sehr, sehr sympathisch gewesen. Dachte ich konnte es fühlen, so als
Ja.
Hundemama.
Ja.
Pola, kannst du mir sagen, was du dir für diese Serie wünschst? Die ist ja jetzt gestartet auf Sky. Was ist deine Hoffnung? Also, wird es vielleicht sogar eine zweite Staffel geben können?
Also dazu darf ich oder kann ich natürlich noch nichts sagen. Was hoffe ich mir? Naja, also erstmal hoffe ich mir, dass auch weil ja so wahnsinnig viel gerade produziert wird und rauskommt, dass die Serie gesehen wird und dass es vielleicht eben aufgrund des besonderen Genres, also Female Science Fiction, ja, auch vielleicht viele Leute Lust haben, einfach mal reinzugucken und diese Welt zu sehen. Und Friederike und Kempter und Madeleine Ulbricht sind einfach wirklich zwei brillante Hauptdarstellerinnen, finde ich. Allein wegen denen lohnt sich das, die Serie zu gucken, und die macht einfach Spaß. Und ich wünsche mir halt, dass auch, sage ich jetzt mal, so eine Serie wie Tender Hearts, die jetzt eben nicht so krass laut ist mit viel Action und so, auch ihr Publikum findet. Und und ich glaube da auch fest dran, dass es eben ja auch ein, oder dass es auch so eine Lücke ist, wo ich so denke, ja, so eine Serie gibt es im deutschsprachigen Raum auch nicht, die so auf diese Art und Weise Science Fiction erzählt und auch so also den Fokus auf das Zwischenmenschliche und das Miteinander und die einfach eine Liebesgeschichte setzt. Und genau, und da hoffe ich mir, dass viele Leute einschalten und Auch bis zum Ende gucken, weil da ja auch im Laufe der 8 Folgen, gerade in den hinteren, wird es ganz schön intensiv. Und das finde ich immer wichtig, dass einfach auch, ja, man die Leute dazu bringt, wirklich alles zu gucken oder zumindest einfach mehr als nur eine Folge, weil Serien funktionieren halt so. Sie sind wirklich individuell, ne? Manche gehen direkt rein, andere Serien führen dich langsam ein und man muss halt alles gucken und sich dann sein Urteil bilden.
Apropos
Ja.
Serien, bist du selber Serienschauerin und hast du so eine All-Time-Favorite oder eine Serie, die du zuletzt gebinged hast?
Also ich gucke viel Serien, aber ich bin jetzt kein Junkie, würde ich sagen. Also zuletzt gebinged habe ich Love and Anarchy auf Netflix, eine schwedische Serie. Und einer meiner All-Time-Favorites ist auf jeden Fall Love, auch auf Netflix. Und Transparency liebe ich auch. Oh, richtig, also jetzt, da kann ich richtig viele nennen. Auch Breaking Bad ist für mich ein absolutes Must-See.
Ja.
Also auch querbeet, was so Genres angeht. Ja, aber genau, und darf man ja eigentlich nicht sagen, weil ist ja so ein bisschen verpönt, aber zuletzt war ich auch richtig Fan von Emily in Paris.
Habe ich auch gesehen.
Mega, mega unterhaltsam einfach.
Ja.
Also ich feiere einfach dieses so diese Serie, weil sie sich auch wirklich nix für nichts zu blöd ist so. Und das finde ich echt cool.
Ich
Ja.
finde, man darf auch ein bisschen Trash-TV auch gucken. Ich weiß nicht, ob es unter
Auf jeden
Trash-TV
Fall.
fällt, aber so ein bisschen darf man es auch gucken. Und außerdem sind die Outfits, die sie da trägt, ja phänomenal. Also,
Oh mein Gott.
ja.
Ja.
Also ich schaue es auch. Ich glaube, dafür muss man sich. Na, sagen wir es mal, Trash würde ich es nicht nennen. Guilty Pleasure. Guilty Pleasure ist das
Ja,
bessere Wort,
Guilty
dürfen wir
Pleasure
vorgehen.
ist ein schönes Wort,
Genau.
ja. Auf jeden
So.
Fall.
Die erste Staffel von Tender Hearts ist, wie wir schon ein paar Mal erwähnt haben, seit dem 6. April auf Sky zu sehen, linear wöchentlich ab 2015 mit Doppelfolgen auf dem Sender Sky Atlantic. Alternativ könnt ihr aber auch direkt über Sky Q bzw. den Streamingdienst Wow sämtliche 8 Folgen on demand schauen. Hola, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns über deine Serie zu sprechen. Ich finde es erstmal toll. Female Sci-Fi in Deutschland freue ich mich auch sehr, dass man nicht nur Female Sci-Fi macht, sondern auch von einer Frau machen lässt. Ist auch nicht immer gegeben. Insofern ganz, ganz lieben Dank dafür. Und ja, ich bin gespannt, wie Tender Hearts ankommt hier in Deutschland.
Ich auch. Ich danke dir für das Gespräch.
Dann ganz liebe Grüße, bis bald.
Bis bald.